Ich will noch zum Problem des Glaubens noch etwas sagen. Als ich hier in Locarno vor 20 Jahren in Untersuchungshaft, 7 Monate lang in Untersuchungshaft saß, unter dem Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben, wo es das Verfahren sich so gut wie sicher zu einem Justizirrtum hin konstellierte, mit allen Indizien des Justizirrtums, da habe ich in dieser doch ziemlich langen Einzelhaft, habe ich mich mit dem Problem des Glaubens beschäftigt, auch und auch über Gott nachgedacht. Wobei ich merkte, dass ich gläubig bin und meine Zuversicht, meinen Glauben im Glauben fand. Aber ich konnte nicht sagen, oder nicht, dass ich an etwas oder an irgendjemanden glaube. Es war der Glaube an sich und in sich. Und dann bin ich so intellektuell zu den Überlegungen gekommen, dass es darum geht, zu erkennen, dass dasjenige, was wir als Gott bezeichnen, keine Gestalt hat, dass es nicht greifbar, nicht sichtbar, nicht hörbar ist, dass es gestaltlos ist, dass es eine absolute geistige Abstraktion und gleichzeitig geistige Wirklichkeit ist, die nicht definierbar ist, ex definitionem nicht definierbar ist.
Und dennoch präsent, immer wieder?
Präsent, ja. Ich kann mich nicht vorstellen, anders als gläubig. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wozu, ich weiß nicht wieso. Ich weiß nur, dass ich gläubig bin. Und an Gott glaube ich nicht. Und an das Paradies glaube ich nicht. Und glaube nichts, was irgendwie gegenständlich, symbolisch ausgedrückt werden könnte. Der Glaube ist vielleicht so etwas Heiliges, dass es nicht einmal ein Symbol haben kann. Vielleicht ist das ein Satz.
Rosenbaum, wenn es keinen Glauben angeben kann, dann gibt es aber immer wieder Anstöße. Anstöße in Einsichten, in Begegnungen mit Menschen, in Lektüre vielleicht. Gibt es da Spuren? Früher nannten die alten Juden das die Maleachim.
Keine Ahnung, weißt du, ich kenne das Wort nicht.
Ja.
Ja. Ja, Spuren welcher Art?
Spuren
von Gelesenem.
Ja, und Spuren auch von diesem, der Grund des Glaubens ist, ohne ein Grund tatsächlicher Art zu sein. Ja.
Ich kann dazu nicht viel assoziieren. Ich kann nur sagen, dann nehme ich Ihnen das Wort aus dem Munde, als Sie abschalteten. Nicht wahr, dass Sie sagten, dass der Glaube des Symbols nicht mehr bedarf und auch ein Symbol gar nicht mehr haben kann. Das ist eine rein geistige Abstraktion. Und die abstrakte Wirklichkeit, das ist die Wirklichkeit, das ist wieder nicht von mir, sondern das hat diese Schwester Raffaela zur Kommentierung eines Bildes gesagt, wo sie so diese wunderbar gesagt hat, unsichtbare Wirklichkeit, die Wirklichkeit, das ist Glaube.
Ein Gott ohne Gestalt.
Vollkommen ohne gegenständlichen Mittler. Denn auch der Begriff des Gottes ist ein gegenständlicher Mittler. Den brauchen wir nicht. Ich will es poetierter sagen, der wahre Glaube, der hängt im luftleeren Raum.
Und seine Aufhängung ist keine Aufhängung, wie wir sie können.
Richtig, ja, dass es gibt. Oder der schwebt, ohne dass man das Schweben auf. Also das sind Wortspielereien. Der schwebt im luftleeren Raum, da können wir mit den Wortspielereien aufhören.
Ja.
Ja.
Aber eine letzte Anfrage ist nicht ein Stück, und die Anfrage mag zu intim sein und Sie können sie ablehnen, ist nicht ein Stück von diesem Glauben, dieser Sicherheit, darin gewesen, in diesem so wichtigen Traum.
Ja, das ist denn ein reiner Glaubenstraum. Das ist denn ein Glaubenstraum, ich war auch die Bilder dieses Traumes, die Bilder, der hat nun Bilder, die Unendlichkeit des Meeres, die Unendlichkeit der Seele, das Wurzelfassen in der Unendlichkeit und in sich selbst zugleich, das sind, ich glaube, das kann nur ein gläubiger Mensch kann so träumen. Das ist denn ein Traum des Glaubens an die Unendlichkeit, an das Schicksal, sagen Sie, an Gott, und das Glauben an sein eigenes Schicksal und seinen eigenen Weg, ich will doch sogar sagen, auch an seinen eigenen Ethos, an sein eigenes Gesetz. Ja. Das eigene Gesetz ist ein ungeschriebenes, ein unlesbares Gesetz, aber das strengste, viel strenger als jegliches Strafgesetz. Den Begriff Gesetz lasse ich gelten, denn in jeder Sekunde des Lebens, in jeder Lage, wissen wir, ob wir uns richtig verhalten oder nicht. Das ist das Wissen des Glaubens.
Eine seismografische Sicherheit.
Dieses Fremdwort ist mir nicht ganz geläufig.
Aber eine Sicherheit, die jede kleinste Erschütterung spürt.
Oh ja, oh ja. Ja. Als ich da hier im Gefängnis saß, habe ich einen Brief hinausgeschmuggelt und in diesem Brief sagte ich etwas über die Freundlichkeit meines Wärters, dieses Gefängniswärters. Und dieser Brief wurde abgefangen. Und ich habe einige Nächte schlaflos verbracht, weil ich fürchtete, dass ich damit diesem Wächter geschadet habe, dass ich ihn erwähnt habe. Nicht wahr, dass es plötzlich kommt eine Gewissenssituation an einen heran. Man hat einen Gewissenskonflikt, den man nicht ausweichen kann. Das kommt aus der Einstellung, man kann sie meinetwegen eine ethische Einstellung nennen, aus dem Ethos des Glaubens. Aber wiederum, ich möchte nicht, dass man meint, ich sei so ein Musterknabe, ich bin alles andere als ein Musterknabe.
Ja, und Sie sagen das, weil es ja an diesem Punkt vor allem letzter Ehrlichkeit bedarf.
Ja, also da darf nicht gelogen werden. Ja. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mancher Zuhörer, wenn er all diese Erklärungen hört, zum Schluss kommt ja dieser Rosenbaum, der gibt ja ganz schön an. Das wäre ein fataler Irrtum. Ich kann erklären. Ich will nicht das Wort beschwören verwenden. Ich gebe nicht an.
Und da kann ich nur eine alte Formulierung wiederholen, das bin ich Zeuge.
Sie sind ja ein Dichter.
Ja.
Ich weiß nicht, Herr Doktor, ob Sie sich erinnern, an einem der letzten Tage, als Sie hier waren, kamen zwei junge Damen herein. Die eine begrüßte ich ja ziemlich herzlich, weil ich sie schon lange kenne. Die ist, obwohl sie ja sehr fast jung mädchenhaft aussieht, besonders hübsch mit besonderem Charme, also überaus attraktiv, auch in der Art und Weise, ich möchte fast sagen im Rhythmus, in dem sie sich zeigt, in dem sie sich gibt, überaus angenehm. Und die andere, nicht so hübsch, aber ein intelligentes Gesicht. Also diese eine, diese besonders hübsche, ist erheblich älter, als sie aussieht. Man würde sie einschätzen zwischen 5 und 28 etwa. Sie ist aber wohl über 35 und feiert nun demnächst ihr 10-jähriges Jubiläum als Direktrice einer Krankenschwesterschule, die also ungefähr 200 Krankenschwestern betreut sie da, also es muss also etwas dahinter sein. Die habe ich vor einer Reihe von Jahren kennengelernt, da kaufte sie einen Bauernschrank bei mir, handelte etwas fast schon unangenehm, aber kurz und gut, sie hat den Bauernschrank gekauft. Dann hat mein Angestellter, der Fritz, wenn ich nicht sehr irre, fuhr meine Sekretärin mit, weil sie nach Bern fuhren, also den Schrank dort abgeliefert. Und beide kamen eigentlich empört zurück. Die Dame wohnt im vierten oder fünften Stock, kein Lift oder der Schrank ging nicht in den Lift. Und da haben nun mein Angestellter und die Sekretärin den Schrank hinaufgeschleppt. Und diese junge Dame, die so charmant und liebenswürdig aussieht, und noch ein Arbeiter, hat keinen Wank getan, etwa zu helfen. Und als der Schrank oben war und die Leute sich den Schweiß abwischten, keine Idee daran, etwa dem Arbeiter ein Trinkgeld zu geben. Also eine absolute Härte in Bezug auf Geld. Dies vorausgeschickt, als sie jetzt hier war, das haben Sie, glaube ich, nicht miterlebt, es gefiel ihr sehr eine Zinnschüssel. Haben Sie das miterlebt? Haben Sie nicht miterlebt? Ja. Sie brachte mir die Zinnschüssel herein und frug mich, was die Zinnschüssel kostet. Und ich habe wahrheitsgetreu gesagt, nach dem Code, der draufsteht, kostet die Schüssel 1200 Franc, aber ich könnte ihr sagen, dass das viel zu wenig sei. Ich bleibe natürlich bei dem Preis. Es viel zu wenig sei, denn ich verstehe von Zinn so gut wie nichts und habe zufällig vor einigen Tagen den Besuch eines auf Zinn spezialisierten Antiquars gehabt, der mir sagte, das sei eine großartige Schüssel, hat mich aufmerksam gemacht auf die Stempel, die waren, die also ganz besonders seien, auch die Schüssel als solche, auch die Einprägung, Ziselierung. Und als er den Preis hörte, hat er mir gesagt, das ist also vollkommen lächerlich, die Schüssel sei im Minimum das Doppelte wert, aber ich habe sie nun so eingeschrieben, ich habe auch meinen Gewinn daran, ich bleibe bei diesem Preis. Sie können die Schlüssel für diese 1200 Franc haben. Die hat nicht reagiert und sagte dann irgendwie mich damit überfallend oder mich, ich will nicht sagen erwischen wollend, aber doch immerhin sagte sie mir, ja, der Fritz, also mein Angestellter, habe ihr einen anderen Preis gesagt, er habe ihr gesagt 1000 Franc. Worauf ihr sagte, ja, das halte ich für möglich, dass er 1000 Franken gesagt hat, aber nicht so, wie Sie es sagen, sondern er wird ihr gesagt haben, 1200, und hat ihr den Preis reduziert auf 1000 Franken. Das sei eine Nuance anders. Und wenn Sie mir das sagen, so glaube ich ihr das aufs Wort. Und ich bleibe auch im Worte meines Personals, auch wenn ich damit nicht einverstanden sei. Mit diesem Bescheid verließ sie mich und kam dann gestern wieder, zufällig, als ich dann den Besuch dieses sehr sympathischen Herrn Hessel hatte, und kam mir mitteilen, dass sie also sich nicht entschließen könne, diese Schüssel zu kaufen. Bitte schön, ja. Und da glaube ich, fragte sie, sprach Zinsschüssel, und es scheint, dass der Herr Hessler ein bisschen was davon versteht. Und dann holte sie die Schüssel und zeigte sie ihm, und er sagte, wirklich sehr schöne Schüssel und Stempel. Unterhielten sich also unter Leuten, die von dem Thema etwas verstehen. Und dann, anstatt die Schüssel zurückzubringen, sagte sie, ja, und was ist nun der letzte Preis? Ich fand das eine Unverschämtheit und habe gesagt, liebes Kind, ich kann Ihnen in Bezug auf die Zahlungsbedingungen entgegenkommen, Sie können das abstottern, wie Sie wollen, aber den letzten Preis habe ich Ihnen schon gesagt, ich habe nur einen letzten Preis. Darauf reagiert sie mit absoluter Starrheit und man erkennt durchaus, dass sie also in sich schwankt und kämpft, ob sie kaufen soll oder nicht. Ich weiß im Moment nicht. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll mit der Schüssel hinübergehen und sich dort überlegen, was sie entscheiden will. Habe übrigens gesagt, ich könnte sie natürlich überfahren und innerhalb 5 Minuten fertigbringen, dass sie die Schüssel kauft. Aber das wolle ich nicht, das solle sie entscheiden. Und da habe ich gesagt, ich wolle ein Kriterium der Entscheidung an die Hand geben. Sie soll überlegen, ob man muss bei einem Kauf überlegen, ob kann ich leben ohne. Wenn sie dazu kommt, sie kann leben ohne, soll sie nicht kaufen. Und dann ist ihr in ihrer starren Beherrschung entfahren. Sie hatte von mir dies und jenes schon gehört. Nein, was ich... Ja! In ihrer an sich immer starren inneren Haltung entfuhr es ihr dann auf diesen Rat, man solle sich überlegen, ob man leben könne ohne oder nicht, entfuhr es ihr, ja, was ich von Rosenbaum gekauft habe, da kann ich nicht. Und dann stoppte sie, weil sie sah, dass sie sich preisgab, wenn sie sagte, da kann ich, ohne dem kann ich nicht leben. Ja, das war so, aber das, wir gingen also darüber hinweg. Nachdem ich ihr gesagt habe, also das ist der letzte Preis, ich weiß also nicht, wie sie sich entschieden hat, das muss ich meinen Angestellten noch fragen, ich nehme an, sie hat die Schüssel nicht mitgenommen. Ja. Und nun haben wir heute beim Frühstück mit meiner Frau über das Geld als Symbol der Libido gesprochen, und ich sagte meiner Frau, was ich eigentlich dieser jungen Frau gerne erklärt hätte oder erklären würde, in der Hoffnung, dass sie es verstehen würde. Die gibt ihre Libido, sie ist unverheiratet, ich habe sie nie irgendwie in Begleitung eines Mannes gesehen, ich glaube, die ist also irgendwie abgekapselt in eine Maske oder in ihrer Art, die zur Maske werden wird. Die gibt also nichts von Libido an Libido von sich. Folglich gibt sie auch nicht Geld, sie gibt nicht einmal ein Trinkgeld. Nicht wahr? Und wenn sie handelt, so handelt sie ja gar nicht am Preis, nicht an den 1000 Franken, die sie mit Leichtigkeit bezahlen könnte, sondern sie handelt, weil die 1000 Franken für sie 1000 Libido-Kalorien darstellen und sie gibt keine Libido-Preis. Also wenn sie das noch herunterhandeln kann um 50 Franc, so hat sie etwas weniger Libido hingegeben. Das Geld ist für sie wirklich das Symbol einer Hingabe und hingeben kann sie sich nicht, folglich kann sie sich nicht entschließen, 1000 Franc hinzulegen für ein Gegenstand, der für sie natürlich symbolisch ist, die Schüssel. Die Schüssel ist ja ein ganz klassisches Symbol, weibliches Symbol. Und lebt nun in einer immer weiter starrenden Sackgasse. Und ich glaube, wenn die jetzt noch käme, ich glaube, sie ist verreist, könnte ich ihr das ein bisschen begreiflich machen, das Geld als Symbol der Libido und der Geiz und das Handeln als Symbol des sich selbst nicht preisgeben Wollens.
Und es ist auch noch der Aspekt des Sieges darin.
Des Sieges. Auch des Sieges, ja, natürlich, es ist ja so, ich als alter Mann kann etwas familiärer sein und ich duze sie und dann sage ich, jetzt habe ich sie geduzt, dann sagt sie scheinbar ganz frei, das macht ich, das dürfen sie schon, das darf ich, weil es ist gar nicht erlaubt, dann darf ich es nicht. Das ist die Situation mit dieser Person. Und dann sprachen wir mit meiner Frau heute früh weiter, ich erzählte ihr dann, dass mein Angestellter oder meine Sekretärin auf sehr geschickte Weise ihr bisheriges Auto gestern eingetauscht hat, neun, unendlich vorteilhaft durch den Fritz, durch meinen Adlatus, der natürlich befreundet ist mit dem Garagisten und so weiter. Und meine Frau sagte, ja, natürlich, das ist offenbar ein sehr gutes Geschäft, aber uns ist das gar nicht gegeben, solche Geschäfte zu machen, denn uns halten die Leute für reich, und zwar als sehr reich, obwohl wir es ja gar nicht sind. Und dann sagte meine Frau, die ist also eine ganz schlaue, sagte, es ist doch so, dasjenige, wofür das Geld Symbol ist, nämlich die Libido, die menschliche Beziehung, oder die sich in der menschlichen Beziehung kundtut, die haben wir ja. So brauchen wir folglich das Symbol nicht zusammen. Wir haben kein Geld und werden nie Geld haben, weil wir das Effektive besitzen. Eine sehr hübsche Überlegung. Es ist auch wirklich so, ich hätte durchaus die Fähigkeit, ich schalte das ein, ich habe als Anwalt oft Gelegenheit gehabt, Klienten finanziell zu beraten. Und es sind schon ein paar Leute durch meine Ratschläge sehr reich geworden. Wenn ich aber so dumm wäre, irgendwie mich mit dem Geldgeschäft einzulassen, ich würde Kopf und Kragen verlieren, ich bin für mich selbst ein Vollidiot in Geldsachen und bin, obwohl ich ja die Intelligenz besitze und die Kombinationsfähigkeit besitze, ich bin heute, wie immer, ich lebe von der Hand in den Mund. Ich lebe ganz gut, aber Vermögen sammelt sich bei mir nicht an, weil ich das Vermögen, ich habe das Vermögen im geistigen Sinne. Aber ich kann den Schritt zum Symbol nicht machen, weil das Symbol mich nicht interessiert. Also das wollte ich Ihnen erzählen.
Eine kleine Seiteninformation noch. Haben Sie mit Fritz mal über dieses Verkaufsangebot gesprochen? War es an dem?
Ja, mit dem Teller. Ich habe dann, der Fritz kam und dann sage ich, ja Fritz, ich bin in Ihren Worten geblieben, wie war das? Und, ja, ich habe den Preis reduziert von 1200 auf 1000. Es liegt doch eine wirklich auf der Bewusstseinsschicht gesehen, einfach das ist ein schweinisches Benehmen von dieser jungen Person. Das nur erklärlich ist, dass sie im Banne ihrer Bindung an das Symbol ist und nicht weiß, dass dieses Symbol Symbol ist. Ja.
Und so wird das Büro des Antiquars häufig auch zur Beratungsstelle im menschlichen
Was heißt häufig? So gut wie immer. Ich habe übrigens heute Abend ja um 17:30 diese Ausstellung zu eröffnen, dieses Grafikers, der es ablehnt, ein Künstler genannt zu werden und der sich nennt als Gebrauchsgrafiker. Und sonderbarerweise in einem Interview erklärt, Symbole, das lehnt er ab, er brauche keine Symbole. Wobei er ein sehr sozial eingestellter Mensch ist und sich sehr für die benachteiligten Menschen immer eingesetzt hat, für Arbeiter und so weiter. Und er sagt dann, ja, er braucht keine Symbole, er zeichnet direkt, was er sieht. Er sieht aber nicht, dass er ausschließlich mit Symbolen arbeitet, wobei er verwechselt das Thema, nämlich die Zuwendung zum Menschen, mit dem Gegenstand. Er meint, er zeichnet den Gegenstand und merkt gar nicht, dass er den Gegenstand zeichnet als Symbol der Zuwendung. Das will ich heute ein bisschen versuchen zu erklären. Aber es ist dann grotesk, wenn man sieht, dass ein Kerl, der durchaus musisch begabt ist, der einfach es nicht wahrhaben will und sagt, ich bin nur ein Gebrauchsgrafiker, Symbole, das ist Mist. Das wird rührend.
Ja.